dieser Vers, der redet im mittleren Teil von meinen Lippen oder mir und meiner Seele, die Gott erlöst hat. Und Gott hat uns ja nicht erlöst, damit wir ein Ticket in den Himmel haben, sondern Gott hat uns erlöst, damit wir näher bei ihm sein können. Darum hat Gott uns errettet, darum hat Gott uns hier zusammengestellt. Und manchmal wundert es mich nicht, wenn wir uns den Himmel langweilig vorstellen. Ich habe das Beispiel vielleicht schon ein paar Mal gebracht. Manchmal wundert es mich nicht, wenn wir den Himmel uns langweilig vorstellen, einfach so dastehen und Gott anbeten. Aber wenn wir uns nach Gottes Nähe sehen, wenn wir uns danach sehen, bei ihm zu sein, dann wird der Himmel zu dem, nach dem wir uns schon ein ganzes Leben lang gesehnt haben. Das macht so einen riesigen Unterschied. Und darum heißt es auch im Psalm 37, Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und darum geht es in dieser Predigt darum, Gott selber zu schätzen, ihn als das Größte und Schönste im Himmel zu haben und nichts neben ihm begehren zu wollen. Und mir ist aufgefallen, so viel von unserer Zeit, wenn wir Bibel lesen, oder ich rede mal von mir, so viel, wenn ich Bibel lese, ich weiß nicht, wie es für euch ist, die Zeit ausgefüllt, dass ich Gott Bitten bringe. Ich bitte Gott um dieses und um jenes und da gibt es einen ganzen Haufen toller Sachen, die ich mir wünsche und viele Sachen, die ich mir wünsche, nicht mehr zu haben. Aber stellt euch vor, ihr habt ein Date oder Eheabend mit eurer Frau und die meiste Zeit wird ausgefüllt, dass ihr Bitten an sie stellt oder sie bitten an ihn stellt. Das wäre ein recht seltsamer Abend. Und darum habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, es stimmt was nicht in mir. Meine Schwester, die hat mir diese Uhr hier geschenkt vor langer Zeit. Und ich freue mich sehr. Die ist nämlich aus Holz. Man sieht es oft nicht so gut, aber es ist eine richtig edle Uhr. Und ich freue mich riesig über diese Uhr, die mir meine Schwester geschenkt hat. Aber worüber ich noch viel mehr mich natürlich freue, ist meine Schwester selber. Wenn sie jetzt hier reinlaufen würde, ich habe sie schon seit 3 Wochen nicht mehr gesehen, ich würde mich riesig freuen, dass sie da ist. Ich würde auf sie zugehen, sie umarmen und es wäre mir egal, ob sie mir eine Uhr geschenkt hat oder nicht. Ich würde mich einfach freuen an ihr. Und ich freue mich einfach über das, was sie ist, nämlich meine Schwester, viel mehr als über das, was sie mir schenkt. Und die Frage, die wir uns an dem Punkt heute Morgen stellen möchten als Gemeinde ist, schätzen wir Gott mehr für das, was er uns gibt oder mehr einfach für was Gott ist, dass er unser Gott ist. Und dieses sich an Gott freuen und Gott selber zu schätzen, das hat was mit Emotionen zu tun. Das hat nicht nur mit Emotionen zu tun, aber es hat was mit Emotionen zu tun. Das heißt ja in dem Vers, meine Lippen und meine Seele sollen fröhlich sein und Gott Lob singen. Und ich frage mich manchmal, habe ich Jesus so gerne, wie ich meine Schwester gerne habe? Wenn jetzt Jesus hier reinkommen würde, würde ich auf ihn zulaufen und ihn umarmen, wüsste ich, dass wir Freunde sind, dass wir eine besondere Nähe haben, würde ich einfach mich richtig freuen, dass er da ist, oder würde ich mehr so ein bisschen komisch dastehen und nicht so recht wissen, was sagen? Ich möchte Jesus so fest gern haben wie meine Schwester und noch viel mehr, dass ich sage, oh Gott, ich freue mich, bist du da, Jesus, ich freue mich, bist du da, mit dir will ich Nähe haben. Und ich habe in einem englischen Buch, ist mir die Frage begegnet, die heißt, do you know God or do you know about God? Also, kennst du Gott oder weißt du nur viel über Gott? Und ich wünsche mir, Gott zu kennen, so wie meine Schwester, dass man sagen kann, ich kenne Gott. So, diese tiefe Verbundenheit und Nähe mit Gott zu haben, ist was ganz Spezielles. Und es gibt viele Personen in der Bibel, die hatten die. Zum Beispiel heißt es von Mose, dass er in die Stiftshütte gegangen ist und er hat mit Gott geredet, wie ein Freund mit einem anderen Freund redet. Und das ist so was Spezielles, so was Kostbares, so was Bewegendes. Und weil wir den Heiligen Geist in uns haben, haben wir den Zugang zu sowas. Wir haben den Zugang zu so einer fröhlichen, lebendigen, tiefen Beziehung. Der Francis Chan, der hat mal eine Frage gestellt in der Predigt. Und diese Frage finde ich so bewegend. Er hat gefragt, wenn du jetzt in den Himmel gehen könntest, wenn ihr jetzt einfach euch nehmen könntet und in den Himmel gehen und du könntest all deine Freunde mitnehmen, all deine Liebsten, all deine Verwandten, alles, was du gern hast, könntest du mitnehmen in den Himmel, stell dir das mal vor. Und du hättest dort diesen Himmel mit allem, was du dir wünschst und vorstellen kannst, mit deinem Haus und dem Pool und ich weiß nicht. Und du genießt dort den Himmel. Aber das Einzige, was dir halt fehlt, wenn du jetzt diese Option gerade wählen würdest, wäre, dass Jesus nicht dort im Himmel wäre. Jesus wäre wie nachher immer in einem anderen Himmel. Aber du könntest jetzt in den Himmel gehen. Und er hat mich gefragt, der Francis Chan, diese Predigt, wenn du jetzt in diesem Himmel wärst und einfach alles genießen würdest, all deine Freunde und alles, würdest du Jesus vermissen? Würdest du vielleicht einfach so zuerst alles mal genießen und irgendwann denkst du, ja, war da nicht mal was, dann genießt du noch mal ein paar Jahre alles. Und irgendwie so 150 Jahre später realisierst du, Moment, irgendwie glaube ich, vielleicht fehlt noch was. Also so auf jeden Fall würde ich mich vielleicht fühlen, weil ich wie das Gefühl habe, diese Innigkeit zu Jesus, dass ich ihn vermissen würde, wie ich meine Schwester vermisse, wenn ich sie lange nicht mehr sehe, die fehlt mir oder ich möchte auf jeden Fall noch viel, viel mehr haben. Als der Francis mir die Frage zum ersten Mal gestellt hat, also ich habe die Predigt vor vielen Jahren gehört, aber sie ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich realisiert, nee, irgendwie würde ich Jesus richtig wenig vermissen. Das hat mich sehr, sehr erschreckt. Und seither suche ich danach, Gott wieder neu zu begegnen. Manchmal muss man sich wieder aufmachen und große Erwartungen haben und sagen, Gott, ich möchte mehr von dir. Das, was du mir bis jetzt gegeben hast, ist wunderbar, aber ich möchte mehr erleben, mehr sehen von dir, mehr erfahren. Und darum mache ich mir Gedanken, wie können wir Gott wertschätzen als Person und wie können wir diese Freundschaft mit ihm pflegen. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht Lust oder nicht wüssten, dass wir die Beziehung zu Gott pflegen sollen. Das hört man ja immer, wenn man Christ ist. Aber die Frage ist, wie macht man denn das? Und da sind mir die Psalmen so wertvoll geworden. Und besonders der Psalm 73, in dem werden wir uns heute ein bisschen bewegen, gibt uns da ganz, ganz tiefe Einblicke. Dort beschreibt der Asaf, dass Gott sein Schatz ist, sein Teil ist. Und ich hab drei Punkte mitgebracht, die uns dazu bringen können, Gott noch mit so einer viel, viel tieferen Freude zu begegnen, mit Emotionen ihm zu begegnen, mit Tiefgang ihm zu begegnen, mit Leben ihm zu begegnen und sich an Gott selber zu freuen. An Gott selber, viel mehr an ihm, als an dem, was er mir nur geben tut. Und das sind diese drei Schritte, die haben mein Leben verändert. Diese drei Schritte haben wirklich mein Sein fast auf den Kopf gestellt. Ich würde wirklich sagen, seit ich mehr in dem lebe, bin ich eine andere Person geworden. Und der erste Schritt zu dieser Innigkeit, zu dieser Zweisamkeit mit Gott ist, dass ich mein Herz vor Gott ausschütten tue. Das heißt, dass im Psalm 62, Vers 9, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und das heißt, wenn ich mein ganzes Wesen in eine Position bringen will, wo es Gott wertschätzt, muss ich auch mein ganzes Wesen vor Gott bringen. Und darum schütte ich alles aus, vor Gott. Wenn ich nehme mir so alle ein, zwei Wochen Zeit und sage, jetzt will ich Gott wieder neu begegnen. Und wenn ich mir so eine Zeit nehme, dann schütte ich mein Herz aus vor Gott. Ich breite alles aus vor Gott, was mich beschäftigt. Alle Schmerzen, alle Schwierigkeiten bringe ich vor Gott und ich erzähle Gott, was ist. Und ich sage nicht einfach so, ja, es nervt mich, dass dieser Typ da in meinem Leben oder mega blöd, ich habe eine Beule in mein Auto gemacht, das ist mir leider gestern Nacht passiert, sondern ich schütte das Gott wirklich ganz, ganz tief aus. Ich sage Gott, warum mich das so bewegt, warum mir das so einen Schmerz macht, warum mir das so schwierig ist. Ich rede mit Gott und erkläre ihm, dass da eine Tiefe dahinter ist, was da vielleicht noch in meinem Herz vorhanden ist, dass mich jetzt das besonders stressen tut. All das breite ich vor Gott aus. Und so bringe ich mein ganzes Wesen vor Gott hin. Und ich tue mich nicht verstecken, wie Adam und Eva sich hinterm Baum versteckt haben. Und ich muss mir auch keine Lendenschurz vor Gott machen und bestimmte Bereiche von meinem Leben vor ihm verstecken, sondern ich darf einfach alles Gott geben. Er hat mich geschaffen, er sieht mich sowieso, bei ihm darf ich sein. Der Psalm 73 ist ein sehr, sehr faszinierender Psalm, weil dort beschreibt der Asaf, wie er Mühe hat mit den Gottlosen, die einfach irgendwie ihr Leben leben und trotzdem viel mehr Erfolg haben als er selber. Und es stresst den Asaf richtig fest, und man merkt das, wenn man den Psalm liest, also es ist so, dass ihn das wirklich innerlich in eine komische Verfassung bringt. Er schreibt zuletzt, den Gottlosen, denen geht es immer gut, die können machen, was sie wollen, sie können hochmütig und stolz sein. Und dann schreibt er, siehe, das sind die Gottlosen, Vers 12, denen geht es immer gut und sie werden reich. Und ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und mich so abgemüht. Der Asaf tut Gott schonungslos darlegen, wie fest neidisch er ist. Er sagt, ich bin störrisch wie ein Esel gewesen vor Gott, als ich so neidisch war und Gott alles das erzählt habe, was mich nervt an diesen Gottlosen. Aber genau das müssen wir machen, müssen nicht uns verstellen vor Gott und denken, wir müssen jetzt hier eine besonders christliche Haltung an den Tag legen, sondern einfach schonungslos Gott sagen, was in uns drinnen ist. Wenn ich das gemacht habe, wenn ich wirklich so mich ganz vor Gott gestellt habe, komme ich zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich jetzt mich um meine Situation, um meine Schwierigkeiten aus Gottes Perspektive versuche anzuschauen. Der Asaf schreibt in dem Psalm, es hat ihm so viel Mühe gemacht und er hat lange darüber nachgedacht, aber hat keine Lösung gefunden, bis ich in das Heiligtum Gottes ging, schreibt er. Als ich ins Heiligtum von Gott ging, plötzlich hat sich meine Perspektive geändert. Vielleicht, wir können uns den Asaf vorstellen, wie er vielleicht auf einem Boot über den See gefahren ist. Er ist über den See gerudert, er rudert so übers Meer. Und dann schaut er nach links und er sieht dort ein viel größeres Schiff. Und er denkt sich, hätte ich doch so ein großes Schiff, wie diese Leute da, die sich nie abmühen müssen, die sich so ein riesiges Schiff bauen können. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Ja. Vielleicht sieht er genau das und denkt, hätte ich doch so ein großes Schiff und so eine hübsche Frau und edle Kleider und so. Und er rudert da und er ist richtig neidisch auf diese Leute, er kann es ihnen irgendwie nicht gönnen, obwohl er eigentlich ja auch so ein kleines, schönes Ruderboot hat. Und das ist was, was wir alle vielleicht gar nicht haben und uns doch wünschen. Und dann aber, als er ins Heiligtum von Gott ging, schreibt er, hat er plötzlich alles aus einer anderen Perspektive gesehen. Und für mich fühlt sich das manchmal so an, wie wenn man nachher erkennt, dass das Boot hier, was er gesehen hat, weiß jemand, welches Boot es ist? Ihr wisst wahrscheinlich alle, welches Boot es ist. Und plötzlich erkennt er, nee, ich habe keinen Grund, neidisch zu sein, dass ich nicht auf diesem Boot hier bin, weil auf diesem Boot, das ist nur eine kurze Zeit, sehr schön. Und so erlebt man es manchmal, dass wenn man die Dinge aus Gottes Perspektive sieht, dass sie plötzlich ganz anders sind, als sie scheinen. Perfekt. Er geht in Gottes Heiligtum und plötzlich ändert sich die Perspektive. Und wenn wir jetzt unsere Schwierigkeiten und Sorgen und Schmerzen und Sünden und alles vor Gott ausgebreitet haben und in Gottes Heiligtum gehen, dann dürfen wir Gottes Perspektive auf unser Leben anfangen anzuwenden. Und wie kann man das besser als mit Worten von der Bibel? Und es funktioniert erstaunlich gut, muss ich euch sagen. Wenn ich mich zum Beispiel irgendwie fürchte, hier vorne zu stehen und eine Predigt zu halten und es beschäftigt mich, dann breite ich das vor Gott aus. Und nachher bringe ich das in Gottes Perspektive und sehe, nee, Gott ist meine Stärke, er ist mein Hirte, er geht mir voraus. Und ich kann wie plötzlich aus Gottes Perspektive die Ermutigungen aus der Bibel in mein Leben reinsprechen lassen oder die Ermahnungen aus der Bibel in mein Leben reinsprechen lassen. Und dieser zweite Punkt, die Situation aus Gottes Augen zu sehen, das ist da, wo mir plötzlich Gott viel näher kommt. Und je mehr ich mich vorher geöffnet habe vor Gott, desto mehr durchdringt mich dann das, was Gott mir sagt. Und wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt, und es ist erstaunlich, dann können einem so, so viele Ermutigungen in Sinn kommen, die Gott aus seinem Wort in unser Leben reinspricht. Und er spricht auch Ermahnungen in uns rein und Anweisungen und Zusprüche und so viele Verheißungen. Es ist unglaublich, wenn man einfach verweilt vor Gott und wartet, bis einem Gott die Verheißungen in den Sinn ruft, dann kommen Verheißungen und Verheißungen und Verheißungen. Die Bibel ist so voll von Verheißungen, das ist krass. Und dann schaue ich auf Gott, auf das, was er ist, auf das, was er für mich gemacht hat, auf das, was er mir verspricht, für mich zu tun. In Psalm 73, dem wir sind, schreibt der Asaf: So bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Der Asaf merkt, Gott ist mein Teil. Und was meint er damit? Er meint damit, von allem, was es in dieser Welt gibt, ist Gott, und das ist ein bisschen mehr als alles, was in der Welt ist, das ist sozusagen mein Teil von der Welt. Mein Teil von allem, was es gibt, ist Gott und ihr dürft den ganzen Rest haben. Das ist so. Gott ist mein Teil, er ist meine Versorgung, er ist meine Erfüllung, er ist mein Anteil an dieser Welt ist Gott. Wenn ich irgendwas mich beschäftigt, wenn ich an diese Beule denke, die ich gestern gemacht habe, dann merke ich, die kann mich runterziehen, aber dann kann ich auch merken, nee, aber ein Auto ist unwichtig, was wirklich zählt, das ist Gott. Und Gott ist mein Gott, er ist mein Schöpfer, er ist mein Freund. Das ist mein Anteil an dieser Welt, dass ich mit Gott an meiner Seite unterwegs sein darf. Und das macht alles wett. Ich habe noch ein kleines Bild mitgebracht. Aus Asterix und Obelix, das ist meine absolute Lieblingsszene in Asterix und Obelix. Da sagt der Asterix sagt, Obelix, schneid mal drei Stücke von diesem Kuchen ab. Eins für mich, eins für den Miraculix und eins für den Obelix. Und dann schneidet der Obelix zwei Stücke ab. Und der Asterix sagt, ich habe doch gesagt, drei Stücke. Und Obelix nimmt den ganzen Rest des Kuchens und sagt, sind ja drei Stücke. Und so können wir das mit Gott machen. Wir haben so viele Sachen in unserem Leben, die uns einnehmen können oder die uns plötzlich so zu Schmerzen werden oder zum Grund, zum Beneiden oder es sind auch schöne Sachen. Und das sind alles diese kleinen Stücke. Aber das, was wirklich uns erfüllt und uns satt macht und unser Teil ist an dieser Welt, das ist Gott selber. Und darum kann ich zu meinem Kollegen sagen, ich habe vielleicht kein wenn ich jetzt irgendwie ein normaler Mensch wäre, könnte ich vielleicht zu meinem Kollegen sagen, ich habe kein fettes Auto mir gegönnt, aber ich habe mir eine richtig tolle Wohnung gekauft. Und genau das Gleiche können wir auch auf Gott sagen. Ich habe vielleicht jetzt nicht dieses oder nicht jenes, aber ich habe Gott zu meinem Teil gemacht. Aber das müssen wir erfahren, dass Gott größer und wertvoller und schöner ist als alles, was wir sonst haben können. Und diese Erfahrung kann man machen, wenn man sich Gott schnappt und Zeit mit Gott verbringt. Wenn man sich Gott wirklich schnappt und mit Gott alleine ist und diese Zweisamkeit mit Gott leben tut. Und ich habe jetzt die ersten zwei Schritte von dieser Zweisamkeit genannt, nämlich, dass wir uns ausbreiten vor Gott, unser Herz ausschütten vor ihm. Und zweitens, dass wir Gottes Verheißungen und Anweisungen und alles in unser Leben reinsprechen lassen. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Und das ist, wenn ich dann da drin, in all diesen Situationen und in all dem, was Gott in diese Situation reinspricht, Gott selber sehe. Und das ist so möglich. Wir können Gott sehen, dann plötzlich ihn selber sehen. Dann ist plötzlich nicht mehr nur ein Bibelwort, was ich sehe, oder eine Anweisung, die ich sehe, sondern plötzlich sehe ich Gott selber als das, was er tut. Wenn Gott sagt, er wird mich führen, dann sehe ich ihn plötzlich als Hirte und weiß, oh, er ist mein Hirte. Oder wenn ich Angst habe und Gott sagt, ich beschütze dich, dann sehe ich nicht plötzlich einfach nur noch, Gott beschützt mich, sondern ich sehe Gott als meinen Beschützer, als meine Burg. Und ich kann vor Gott stehen und sagen, Burg bist du, meine Burg bist du. Und dann, das finde ich so faszinierend, weil ich dann nämlich Gott selber anfange zu schätzen für das, was Gott ist, viel mehr als für das, was er mir gibt. Plötzlich schätze ich nicht mehr ihn, dass er mir eine Uhr geschenkt hat, sondern ich schätze ihn einfach dafür, dass er ist. Und es ist sein Wesen, dass er uns beschützt und behütet und versorgt. Und ich schaue aber auf dieses Wesen und dann sehe ich ihn. Und dann ändert sich nochmal viel, viel, viel mehr in meinem Leben. Und plötzlich wird mein Herz erfüllt von einer Liebe, von einer Zuneigung zu Gott, weil ich ihn einfach sehe, wie er ist und was er tut und was das so aussagt über Gott selber. Und wenn ich dann Gott so sehe, dann kann ich übergehen in richtig fröhlichen Lobpreis. Und es dauert manchmal eine Weile, bis man dorthin kommt. Das kann man nicht jeden Tag machen. Aber es lohnt sich, das ab und zu machen. Und dann, wenn man lang genug gesehen hat, was Gott alles spricht in meine Situation hinein und was er alles ist in meine Situation und wenn wir ihn dann plötzlich so vor uns sehen als unseren Erlöser, als unseren Erretter, dann kann man so fröhlich Gott loben. In diesem Psalm, den ich am Anfang zitiert habe, das mal hier wegmachen. Ja. Da hieß es, mein Herz, meine Seele und meine Lippen, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Es ist eine Fröhlichkeit drin und das Wort für Lob singen kann man auch übersetzen mit sollen Gott zujauchzen, sollen jubilieren, sollen laut gellend rufen. Das ist richtig heftig. Und Gott so heftig anzubeten, geht erst, wenn man ihn sieht. Und sehen tun wir ihn erst, wenn wir gucken, wo er in unserem Leben ist und wo er versprochen hat, in unserem Leben drin zu stehen. Und das geht erst, wenn ich überhaupt mein Leben vor Gott bringe. Und darum finde ich diese drei Schritte so krass, weil sie uns da abholen, wo wir stehen mit unseren Schwierigkeiten, uns hinführen zu dem, was die Lösung ist, nämlich Gott. Aber dann zuletzt die Augen sogar noch wegnehmen von unserem Problem und richten auf ihn, auf den, der alles ist, der einfach der Schönste und Beste und Größte ist, der Schöpfer von uns, von Himmel und Erde, von diesem Universum, der Versorger, der Leben erfunden hat, der Liebe erfunden hat, all das nach in Gott zu sehen und ihn dafür anzubeten. Und es braucht sowas, das braucht Zeit und es braucht man könnte sagen Übung, aber irgendwie Übung ist ein komisches Wort für Beziehung. Aber irgendwie braucht es vielleicht schon, wenn ich Sterne angucken gehe, und ich tue mega gern Sterne angucken, gestern Abend hat es auch wieder so viele Sterne dort, dann muss man so hochgucken, draußen an einem dunklen Ort, und am Anfang sieht man nicht viele Sterne, aber dann bilden sich immer mehr von diesen Rezeptoren im Auge aus, die diese Sterne wahrnehmen können, und es dauert eine halbe Stunde lang, bis man die maximale Anzahl Sterne sieht, bis sich das Auge maximal an die Dunkelheit gewöhnt hat. Und wir brauchen in unseren stillen Zeiten manchmal auch eine halbe Stunde lang, bis wir wirklich Gott sehen können, wo er ist und in unserer Situation drin, wo er verheißen hat zu stehen. Aber dann sehen wir ihn so fest und können ihn anbeten. Und dann können wir ihn eben für das anbeten, was Gott ist. Und dann ist es Beziehungszeit, dann ist es Zweisamkeit, dann ist es, ich begegne meinem Schöpfer, meinem Vater, meinem Fels. Es ist egal, was er mir tut und was er mich reingestellt hat, ich sehe vor mir den Gott, wie Gott ist. Und es gibt nachher, wenn ich Gott anbeten tue und das aussprechen tue, Ich tue immer so ein halblaut vor mich hin murmeln, wenn ich das machen tue. Aber natürlich macht man das Gleiche auch, wenn man im Gottesdienst ist und dann singt man oder man betet laut. Aber dann spricht man diese Dinge aus und es macht einen Unterschied, ob wir sie aussprechen oder nicht aussprechen. Es macht einen Unterschied in dieser Welt, es macht einen Unterschied für uns, aber vor allem es macht einen Unterschied für Gott, weil ihm gebührt es, dass wir ihn anbeten tun und ihm mit unseren Lippen und unserem ganzen Sein Ehre geben. Es gibt noch einen Unterschied auch zwischen Danken und Loben. Und ich finde, den für mich ist der noch hilfreich. Wenn ich danke Gott, dass er mir hilft oder dass er mich versorgt, dann sage ich ihm einfach Danke dafür. Aber wenn ich Gott loben will, dafür, dass er mir hilft oder versorgt, dann sage ich, wie gut das ist, dass er mich versorgt. Dann sage ich, es ist so schön, dass du mich versorgst. Du bist der beste Versorger, du bist der größte Versorger. Deine Versorgung bedeutet mir so viel, Gott. Deine Versorgung ist wunderbar. Deine Versorgung ist größer, als ich es mir vorstellen kann, tiefer, als ich es mir vorstellen kann. Wenn ich Gott loben tue, dann sage ich, wie schön und wie gut und wie wahr das ist, was Gott für mich tut. Das kriegt wie nochmal eine besondere Kraft übers Danken hinaus. Ich möchte all diese drei Schritte, sich vor Gott hinstellen und offen sein und nachher von Gott in meine Situation reinsprechen lassen, beziehungsweise Gottes Perspektive sehen und dann in dieser Perspektive Gott selber sehen und ihn anbeten. Diese drei Schritte, wenn wir die ab und zu machen, vertieft sich unsere Beziehung zu Gott so enorm. Und wenn wir dann zurück im Alltag sind und wir merken, da kommt irgendwas, und dann erinnere ich mich, aber Gott ist mein Beschützer, mein Versorger. Dann in dem Moment, wo man sich erinnert, dass Gott mein Beschützer, der Versorger ist, oder irgendwas, das man vorher mal besprochen hat in so einer Zeit mit Gott, dann katapultiert einem das sofort wieder zurück in die Tiefe von diesem Moment. Und man kann diese Tiefe der Beziehung, die man dort in diesen paar Stunden erlebt hat, plötzlich in den Alltag mitnehmen. Das verändert so, so viel. Ich kann plötzlich Gott so viel mehr sehen. Ich möchte nachher, wir werden nachher noch ein Lied hören, und dann möchte ich, dass wir jetzt nicht nur mir zugehört haben darüber, sondern dass wir auch gleich das machen, sodass wir, wenn wir heimgehen können, merken, der Gottesdienst hat uns wirklich verändert, hat uns nicht ein schlechtes Gewissen gemacht, dass wir jetzt heimgehen sollten und dies und jenes machen sollen, sondern dass der Gottesdienst genau das geworden ist, was es sein soll, nämlich was uns vor Gott stellt und uns vor allem tut. Darum möchte ich nachher einfach Gelegenheit geben, wo wir als Gemeinde Schwierigkeiten oder Schmerzen, so die wir haben, also nicht zu persönlich, aber auch so ein bisschen, vor Gott aussprechen können in Gebeten. Am besten einfach Sachen, die die ganze Gemeinde betreffen. Und dann können einfach so ein paar Also so stelle ich es mir vor, dass so ein paar so bestimmte Sachen sagen, die uns als Gemeinde gerade bewegen. Und nach ein paar Minuten kommen wir sozusagen in die zweite Phase, wo wir einfach Gottes Verheißungen in die Situation reinsprechen lassen, Gottes Anweisungen, Gottes Ermutigungen reinsprechen lassen in die Situation. Und dann nach ein paar Minuten von dem können wir noch ein paar Minuten einfach Gott loben für das, was Gott ist in der Situation. Und bevor wir aber das machen, hören wir noch ein Lied. Und Jesus hat eine Frage gestellt an Petrus, nämlich, liebst du mich? Und das hat Jesus Petrus dreimal gefragt. Und wenn Jesus jetzt reinkommen würde, wünsche ich mir, dass wir sagen können, ja, Jesus, wir lieben dich und auf ihn zugehen und ihn umarmen wollen. Dass wir sagen können, so schön bist du da. Ich habe gerade jetzt, Gott, Jesus, haben wir uns gesehen nach Gemeinschaft mit dir, nach Tiefe mit dir, nach Lebendigkeit in unserer Beziehung mit dir. Und jetzt bist du da, so schön. So möchte ich mir das vorstellen, wie es ist, wenn Jesus reinkommt. Darum stelle ich mir immer wieder ein bisschen vor, wie wäre es denn, wenn Jesus reinkommt. Wir sind eingeladen von Gott in diese Tiefe der Beziehung mit ihm.